meinsportpodcast.de präsentiert. Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans, jeden Samstag und Sonntag auf Sportradio Deutschland und danach als Podcast zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. Auch in dieser Woche habe ich wieder den ein oder anderen Leckerbissen für euch zu Gast, unter anderem der Nachholspiel-Podcast, und wir richten unseren Blick natürlich auf die Olympischen Spiele. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer sind die Gäste dieser Folge natürlich wieder in den Shownotes verlinkt, und jetzt rein in unseren Rückblick. Starten wir in dieser Woche mit König Fußball, und zwar mit Fußballgeschichte. Darum geht es im Nachholspiel-Podcast von Hans von Brockhausen, Mario Harter und Olli Lipinski. Ich habe letzteren jetzt bei mir zu Gast. Hallo Olli.
Hallo Moritz, hallo.
Erklär doch vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die euren Podcast erstaunlicherweise noch nicht kennen, was gibt's bei euch genau auf die Ohren?
Eigentlich ist es ganz einfach. Nachholspiel ist sowas wie das Geschichtsbuch für die Ohren sozusagen. Wir veröffentlichen jeden Samstag eine Folge zu einem Thema, was sich in der jeweiligen Woche jährt. Das kann mal ein Geburtstag sein. Wir hatten zum Beispiel in der vergangenen Folge Marcelo Bielsa, den spektakulären Trainer von Leeds United, der ist 66 geworden. Manchmal ist es aber auch ein WM-Finale. Manchmal ist es ein tragisches Unglück, wie zum Beispiel in Hillsborough, als ganz viele Liverpooler Fans verstorben sind. Also es sind wirklich traurige, freudige Erlebnisse. Es ist ja alles dabei, und wir versuchen auch immer, Zeitzeugen, also Gäste, dazu zu holen.
Und eine dieser Geschichten, die sich jährt in dieser Woche, ist die einzige Goldmedaille einer deutschen Herrenfußballmannschaft bei Olympia, ergattert von der DDR im Jahre 1976. Darum geht es in eurer aktuellen Folge. Der Titel war damals äußerst überraschend. Wie kam es denn dazu?
Also 76, du hast es gesagt, hat die Deutsche Demokratische Republik Gold geholt. Das war total überraschend, weil der Fußball in der DDR damals nicht so gefördert wurde wie alle anderen Sportarten. Wir erinnern uns, Sport war im Sozialismus, nicht nur da, aber vor allem da, auch immer eine gute Möglichkeit, sich zu repräsentieren, sich auch zu profilieren. Und die DDR hat 1976 in Montreal in Kanada 40 Goldmedaillen geholt. Und alle waren irgendwie eingeplant und auch gewollt, aber die Fußballmedaille, die war gar nicht so richtig eingeplant, denn damals hat Manfred Ewald, so der größte Sportfunktionär der DDR, hat immer gesagt, naja, Fußball, da schicke ich 25 Sportler nach Kanada und die bringen mir aber nur eine Goldmedaille nach Hause. Und deswegen war das eigentlich mehr oder weniger ein Rechenexempel. Ich meine, ein Schwimmer, der kann 2, 3, 4, 5 Medaillen mit nach Hause bringen, aber die Fußballer eben nur eine. Deswegen war die gar nicht so eingeplant. Für die Spieler aber natürlich umso schöner. Und das Spektakuläre war auch, dass man galt als Amateur, weil es ja in der DDR offiziell kein Profifußball gab. Aber eigentlich war diese DDR-Truppe gespickt mit hochklassigen Spielern. Da standen, ich glaube, im Finale gegen die Polen standen über 300 Länderspiele versammelt in der Startelf. Im Tor der Weltklasse-Keeper Jürgen Kreu. Du hattest auch noch Dixi Dörner, der im Laufe des Turniers als Libero wohlgemerkt 4 Tore erzielt hat. Also da waren jede Menge Leute dabei, und deswegen war diese Goldmedaille auf der einen Seite, wenn man sich die Spiele anguckt, nicht überraschend. Aber wenn man sich diesen Weg dahin, in der Halbfinale gab es einen knappen Sieg gegen die Sowjetunion, auch Staatsamateure, und im Finale dann gegen das andere Ostblock-Team, nämlich die Polen, die Titelverteidiger waren. Die haben 4 Jahre vorher in München Gold gewonnen, gegen die gab es dann einen souveränen 3-1-Sieg. Also es war wirklich spektakulär, muss man sagen.
Und auch in diesem Jahr wird's ja nichts mit Edelmetall. Die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden nach der Vorrunde bei Olympia. Jetzt gibt's natürlich immer wieder die Diskussion um diese Abstellpflicht, die ja bei Olympia nicht greift. Wärst du für eine Abstellpflicht? Würde es dann vielleicht die ein oder andere Medaille mehr geben?
Ja, es ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite kann ich total nachvollziehen, dass die Vereine sagen, naja, es ist so eine kurze Vorbereitung, in diesem Jahr ja besonders kurz, da kann ich dann nicht auch noch Leistungsträger abgeben. Ja, in manchen Fällen, wenn ich dann höre, dass der dritte Torwart des FC Bayern angefragt wurde, wo ich auch schon mal denke, puh, okay, so weit im Regal nach unten greifen wir jetzt, und der darf aber nicht. Man verwehrt ihm dieses Spektakel Olympia, und dann kommt er aber in jedem Testspiel der Bayern überhaupt gar nicht zum Einsatz. Schwierig. Also man muss schon sagen, in der Vergangenheit waren auch immer mal wieder Namhafte dabei. Die BRD hat 88 Bronze geholt, unter anderem mit Frank Mill und Jürgen Klinsmann. Also es waren schon Top-Leute dabei. Es kann natürlich sein, dass in den vergangenen Jahren, wir erinnern uns, in Rio hat Deutschland Silber geholt. Da hat man ja im Finale das Elfmeterschießen gegen Brasilien verloren. Es kann also gut sein, wenn man vielleicht den einen oder anderen Top-Star abgestellt hätte, ja, dass man da was hätte holen können. In diesem Jahr war es ja auch kurz im Gespräch, wenn Hummels und Müller nicht zurückgeholt worden wären zur Europameisterschaft, dass die angetreten wären. Wer weiß, was dann möglich gewesen wäre. So, wo ja immer im Gespräch ist, dass vielleicht sogar der zweite oder dritte Torwart noch ein Feldspielertrikot anziehen muss, so ist natürlich überhaupt nichts möglich.
Aber wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht gibt es dann ja in Zukunft doch nochmal eine Goldmedaille für die deutschen Fußballherren bei Olympia und vielleicht sprecht ihr dann ja irgendwann auch bei euch im Podcast darüber. Aber erstmal geht's in dieser Woche um den Olympiasieg von 1976. Den könnt ihr hören bei Nachholspiel, dem Podcast rund um die Fußballgeschichte überall, wo es Podcast gibt. Danke, dass du hier warst, Olli.
Ich danke dir, Moritz.
Und jetzt bei mir ist Carsten Arndt vom Podcast Alte Schule, dem Podcast mit Menschen, die die Welt des Automobils geprägt haben. Hallo Carsten.
Hallo Moritz.
Bevor wir inhaltlich auf die aktuelle Folge schauen, erzähl doch vielleicht nochmal, was machst du in deinem Podcast genau? Worum geht's?
In Alte Schule rede ich jede Woche, immer donnerstags erscheint ein neuer Podcast, und da rede ich immer mit Menschen, wie ich es immer nenne, aus der goldenen Ära des Automobils. Und das ist eben eine Zeit, wo das Auto noch Passion erzeugt hat bei den Leuten, wo die Leute noch Autos hinterhergeguckt haben. Das ist ja inzwischen nicht mehr so sehr der Fall. Autos gelten so ein bisschen als Stinker und als Umweltsünder, was auch gar nicht immer so der Fall ist. Aber es war halt eine Zeit, wo das Auto noch Aufbruch und Freiheit bedeutet hat. Und mit den Menschen rede ich. Da sind Designer dabei, da sind natürlich Manager dabei oder Ingenieure, die die Sachen konstruiert haben, besondere Motoren, besondere Rennwagen und natürlich Rennfahrer. Und das Motorsportthema ist ja immer das Salz in der Suppe, weil damals haben die ja noch ihr Leben riskiert. Und das sind irgendwie ganz besondere Helden. Und wenn die von früher erzählen, dann ist das wirklich aus einer anderen Zeit, ne?
Und einer dieser Gäste ist Günther Steckkönig. Er war einer der ersten Auszubildenden bei Porsche nach dem Ende des Krieges. Wenn du mit solchen Gästen sprichst, die aus einer ganz anderen Zeit kommen, ist das dann genauso nostalgisch, wie ich mir das vorstelle?
Ja, absolut. Also das sind wirklich Leute, die von ihrem Leben schwärmen und an Zeit zurückdenken und haben sie immer so ein Lächeln auf den Lippen. Und da weißt du genau, die haben einfach ein tolles Leben gehabt und eine tolle Zeit erlebt, obwohl es natürlich auch viel Arbeit war. Das ist ja heute immer alles sehr Work-Life-Balance orientiert. Damals, die sind Rennen gefahren, die sind Le Mans gefahren, dann sind sie ins Ziel, da haben sie sich nicht groß feiern lassen, sondern montags wieder in Zuffenhausen am Fließband gestanden teilweise. Und Günther Steckkönig ist so einer, der hat ja bei Porsche fest gearbeitet als Testfahrer und Entwicklungsprobungsfahrer. Und ist aber nebenbei am Wochenende noch Rennen gefahren. Und das ist aus heutiger Sicht eigentlich fast gar nicht mehr vorstellbar. Allein schon, weil natürlich das Training einen viel zu sehr beansprucht als Motorsportler. Und früher war das eben so, da konnte man das noch nebenbei machen. Da gab es nicht diese Ernährungsberater, da gab es nicht diese Physio-Coaches, die man da heute hat, sondern die haben so ein bisschen, sind vielleicht mal laufen gegangen oder so, hatten aber eine Grundfitness und sind damit Rennen gefahren. Und das ist wirklich besonders, mit solchen Leuten zu reden, ne?
Günther Steckkönig, nicht nur einer der ersten Auszubildenden also bei Porsche, sondern auch selbst Rennfahrer. Das war auch immer sein großes Ziel. Er wollte selber hinter dem Lenkrad eines Rennwagens sitzen. Man merkt also, er hat einen unglaublichen Ehrgeiz. Hat man das im Interview gemerkt? Was ist er für ein Mensch?
Ach, das ist, was viele Leute bei Porsche oder viele Leute aus dieser Generation eint. Günther Steckkönig ist jüngst 85 Jahre alt geworden. Das ist eine unglaubliche Bescheidenheit. Also der feiert sich nicht selber, aber natürlich musste er einen unglaublichen Ehrgeiz gehabt haben, um sein Ziel immer weiter zu verfolgen und das dann doch irgendwann zu schaffen. Natürlich war er einfach ein guter Fahrer oder ist einfach ein guter Fahrer gewesen. Und diesen Ehrgeiz, den wird er haben, das merkt man jetzt heute nicht mehr so. Wenn er so rückblickend erzählt, dann ist das ein in sich ruhender, sympathischer, älterer Herr, der einfach tolle Geschichten zu erzählen hat. Aber klar, der hat natürlich schon immer den Fokus gehabt auf Motorsport, angefangen hat er in Le Mans, da hat er Zeiten genommen oder die Schilder rausgehalten und so, hat er sich nach und nach hochgearbeitet und irgendwann hat jemand mal dieses Vertrauen in ihn gehabt und gesagt, na Mensch, der soll selber mal ein paar Runden fahren. Und dann hat er gezeigt, dass er das Material heil lässt, was ja damals auch immer ein wichtiger Faktor war und dass er natürlich als Ingenieur wusste, wie viel er dem Material abverlangen kann. Und dementsprechend hat er sich dann so langsam hochgearbeitet. Und irgendwann hat er von Porsche dann auch mal einen Werkswagen bekommen und ist dann Targa Florio zum Beispiel gefahren oder Le Mans. Und das ist natürlich fantastisch, wenn man das dann tatsächlich irgendwann schafft, ne?
Und ihr merkt schon diese Euphorie, die Carsten versprüht, wenn er von der Folge erzählt. Noch mehr davon bekommt ihr, wenn ihr die gesamte Folge selbst hört. Bei Alte Schule, überall dort, wo es Podcast gibt. Danke, Carsten, dass du hier warst.
Gerne, Moritz. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und wir gehen jetzt einmal ganz kurz in die Pause und hören uns dann gleich wieder mit dem Ausblick auf die nächste Woche.
Sydney im Oktober des Jahres 2000. Spaniens Nationalmannschaft der geistig Behinderten dominiert das paralympische Basketballturnier nach Belieben. Die Spanier schlagen ihre 5 Gegner mit teilweise aberwitzigen Vorsprüngen und danach feiern sie ausgelassen ihre Goldmedaille. Ihr Siegerfoto geht um die Welt, doch es hat einen Schönheitsfehler.
Auf diesem Foto sieht man nur 2 Menschen mit Behinderung.
Und diese Beobachtung ließ den Paralympic Scandal von 2000 auffliegen. Den größten Betrug in der Geschichte der Paralympics. Spaniens Verbrechen am Sport. Eine Geschichte von Korruption auf höchster Ebene.
Und diese Geschichte erzählen wir in der neuesten Ausgabe von Tatort Sport. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr und ihr hört Knorrs Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Und wir blicken jetzt mal auf die NFL. Die geht nämlich so langsam aber sicher in die entscheidende Phase der Vorbereitung. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet mit dem Hall of Fame Game zum ersten Mal seit dem Super Bowl Anfang Februar wieder ein Spiel statt. Damit einhergehend auch einige neue Corona-Regeln in der besten Football-Liga der Welt. Welche das sind, das verrät mir Patrick Rebin von Interception, dem NFL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Servus Patrick.
Hallo, ich grüße dich.
Ich hab's gerade schon beiläufig kurz erwähnt. Es gibt neue Corona-Regeln in der NFL. Vorteile für geimpfte Spieler. Was genau betrifft das alles?
Es sind im Grunde genommen hauptsächlich Nachteile, die ungeimpfte Spieler haben, würde ich mal behaupten. Denn die NFL, sagen wir mal, ist da schon sehr deutlich geworden. Ja, also beispielsweise als Coach musst du jetzt geimpft sein, um coachen zu können. Deswegen hatten wir jetzt auch schon 2 Opt-outs bisher gesehen an Assistant Coaches, die eben darauf irgendwie keinen Bock hatten und dann lieber ihren Job ruhen lassen haben, anstatt sich eben mal kurz impfen zu lassen. Und natürlich gibt es auch bei den Spielern gewisse neue Regelungen. Und die NFL, die hat sich tatsächlich dazu entschieden, da sehr hart durchzugreifen. Denn jetzt gilt, wenn sich ungeimpfte Spieler infizieren, dann wird das Spiel, wenn es nicht in den 18 Wochen Regular Season gespielt werden kann, für das infizierte Team automatisch als Niederlage gewertet. Und alle Spieler, also sowohl die Infizierten als auch die Nicht-Infizierten beider Teams, bekommen dann kein Geld für dieses Spiel. Also da wird auch sozusagen nochmal so ein bisschen in Anführungszeichen sozialer Druck aufgebaut, weil ja, ich glaube, die anderen Spieler, die sich an die Regelungen halten und sich impfen lassen, die wären nicht so ganz erpicht darauf, dann kein Geld zu bekommen, nur weil sich so ein paar nicht impfen lassen wollen.
Wie sind denn so die Reaktionen der Spieler darauf? Haben sich schon Spieler dazu geäußert?
Ja, also es ist, ich sage jetzt mal, eher durchwachsen in Anführungszeichen. Wir hatten zum Beispiel auch schon von DeAndre Hopkins, Wide Receiver, der hat sich da doch sehr deutlich geäußert und hat sogar gesagt, dass er seine Zukunft in der NFL durch diese Regelung in gewisser Weise in Gefahr sieht. Wir hatten auch noch einen anderen Spieler, ich habe gerade nicht mehr ganz den Namen auf dem Schirm, ehrlich gesagt, hatten wir es auch noch, der gesagt hat, er hat sich jetzt halt aufgrund dessen impfen lassen. Ja, also er wollte es eigentlich nicht tun, hat sich jetzt aufgrund dessen impfen lassen, weil er eben für sein Team keinen Nachteil darstellen möchte und diesen Nachteil eben darstellen würde, wenn er denn ungeimpft wäre. Aber es gibt natürlich auch positive Stimmen und Stimmen von Spielern, die Impfung befürworten und eben auch dann diese Regelung befürworten, weil es eben, ich sage jetzt mal, einen Schritt weiter wieder in Richtung Normalität ist, was wir jetzt auch in den Training Camps teilweise schon sehen können, wo so ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Hybridmodell zwischen den sehr, sehr reglementierten und regulierten aus dem letzten Jahr und den normalen, die wir bis 2019 so gesehen haben, gefahren wird. Es sind auch beispielsweise wieder Fans erlaubt, die müssen allerdings bis 20 Fuß wegbleiben von den Spielern, auch bei Autogrammen und so weiter aufpassen. Aber es nähert sich alles schon wieder langsam der Normalität an in der NFL.
Was glaubst du denn jetzt, wo die Training Camps starten? Werden sich dann nochmal die ein oder anderen Spieler impfen lassen, weil sie dann doch merken, okay, uns fehlt doch relativ viel, wir sind eingeschränkt, uns bleibt viel verwehrt?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also ich kann es mir vorstellen, vor allem allerdings, also ich denke mal nicht aufgrund dieser Nachteile, wie du darfst nicht in die Sauna. Ich meine, wir haben auch jetzt während den letzten beiden Saisons beziehungsweise in der NFL während der letzten Saison, in der NBA war es dann auch zum Beispiel schon ja auch in der Bubble teilweise ein Thema, haben wir auch schon gesehen, dass sich eben dann Spieler auch aktiv, sag ich mal, dagegen sträuben und diese Regeln eben verletzen, ja, auch eben dann in Kauf nehmen, dass die andere infizieren und so weiter. Also wenn da jetzt wirklich jemand extrem dagegen ist, dann wird es nicht aufgrund irgendwelcher Saunagänge oder sonstigen passieren, dass er sich impfen lässt, sondern wenn dann eher aufgrund des, ich habe ihn vorhin schon angesprochen, in gewisser Weise eben existierenden sozialen Drucks, ja, der eben dann vielleicht auch den Druck vom Team erhöht, dass der Spieler sich impfen lässt, dass eben nicht das ganze Team dann letzten Endes in Regression genommen wird, wenn da irgendwas schief laufen sollte.
Ich bin mir sicher, dieses Thema wird uns noch einige Zeit begleiten und alle News dazu bekommt ihr bei Interception, dem NFL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Patrick, danke, dass du bei mir warst.
Sehr gerne.
Kommen wir noch zu unseren Podcast-Tipps der Woche. Ja, richtig gehört, in dieser Woche ist es nicht nur ein Tipp, sondern gleich zwei. Beide drehen sich um die Olympischen Spiele und den Anfang macht Max Behlen von Maximum Beachvolleyball. Hallo Max.
Hallo Moritz.
Als du das letzte Mal bei mir zu Gast im Podcast warst, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es bei dir alles gibt aus der Welt des Beachvolleyball. Dann muss das ja jetzt für deine Hörerinnen und Hörer ein absoluter Traum sein während der Olympischen Spiele. Wie genau sieht dein Programm denn aus?
Ich versuche das bestmöglich zu begleiten gerade aus Deutschland, weil mein Prinzip ist ja eigentlich, dass ich viel mit den Athleten selber spreche und die erreiche ich gerade relativ schlecht. Die dürfen aus dem Olympischen Dorf jetzt auch selber nicht so viel veröffentlichen. Ich darf keine Sprachnachrichten oder sonst was mit in meinen Podcast bauen. Das heißt, ich versuche das quasi mit zwei Experten, mit Paul Becker und Anna Behlen aus der deutschen Beachvolleyball-Szene weitestgehend einzuordnen, zu besprechen. Genau, das ist so ein bisschen das, was ich da gerade versuche zu machen, um das olympische Beachvolleyball-Turnier den Leuten ein bisschen näher zu bringen.
Wir müssen aber natürlich auch mal ein bisschen über die Rahmenbedingungen dieser Wettbewerbe, dieser Olympischen Spiele sprechen. Kommt bei dir so ein richtiges Olympia-Feeling auf, wenn du dir die Spiele anschaust? Klar, wir sind Wettbewerbe ohne Zuschauer ja schon ein bisschen gewohnt aus den letzten anderthalb Jahren, aber so bei Olympia gänzlich ohne Fans, kannst du das richtig genießen?
Es ist schon sehr merkwürdig. Also ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass man die Spieler auch hören kann. Das ist beim Beachvolleyball nochmal sehr, sehr extrem. Aber es ist eben nur angenehm und das Feeling kommt nicht so richtig rüber. Ich habe nur ein Team, also bei Julius Thole und Clemens Wickler, da ist es ganz egal. Da fieber ich trotzdem mit, als wäre ich im Stadion. Aber vielleicht auch, weil ich die beiden so gut kenne. Und bei den anderen Spielen hält sich das in Grenzen. Es ist schon sehr komisch. Da haben gerade heute zwei Russen den Sieg ihrer Karriere hingelegt. Das erste Mal die Weltranglisten Ersten geschlagen. Und mussten sich eben nur zu zweit freuen und kein anderer hat was gesagt. Das ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Atmosphäre.
Du hast ja schon angesprochen, diese Beachvolleyball-Bubble, sie ist extrem familiär. Dort hat eigentlich jeder mit jedem Kontakt und eigentlich hattest du ja auch vor, dass du ein Mikrofon mit nach Tokio schickst, um dann Töne von den Sportlerinnen und Sportlern und von den Betreuern und zu bekommen. Das wurde ja, wie bereits von dir erwähnt, verboten. Wie siehst du diese Entscheidung, dass niemand Externes an Töne kommt?
Also ich hätte jetzt sowieso die Athleten während der Wettkämpfe nicht so doll gestört, sondern die ihre Sache machen lassen. Aber es ist schon sehr merkwürdig. Also ich hatte eben dem Deutschen Volleyballverband, die haben mich gefragt, was ich so vorhabe und das habe ich denen erzählt, dass ich vielleicht auch mal hin und wieder eine Sprachnachricht veröffentlichen will und dann kam eben direkt die Absage dahin, weil das, der DOSB das verboten hätte. Ich verstehe es also so überhaupt nicht. Es geht da um die Rechteinhaber, dass die da die einzigen Rechte dran haben. Es ist entweder ein bisschen merkwürdig, aber zum Glück erreiche ich eben auch andere Leute. Ich habe heute zum Beispiel mit Julius Brink gesprochen, dem Olympiasieger von 2012, der als Experte vor Ort ist. Also diese Leute dürfen dann mit mir sprechen und dann muss ich eben mit dem arbeiten, was ich da kriege.
Wir gehen ja jetzt mit großen Schritten zu auf die K.O.-Phase der Beachvolleyball-Wettbewerbe. Wie siehst du denn so das Niveau der Spiele?
Also ganz am Anfang muss man tatsächlich sagen, die beiden Frauenspiele der Deutschen, die waren schon sehr schwach insgesamt auf Beachvolleyball-Niveau. Also es waren einfach keine guten Spiele. Größtenteils der Nervosität geschuldet, aber das war schon nicht besonders gut anzugucken und mittlerweile ist es immer besser. Man kann sich das jetzt wirklich auch als Beachvolleyball bezeichnen und gerade bei den Männern, bei Thole Wickler, nimmt es Fahrt auf und das sieht so schon richtig gut aus und auch von den anderen Nationen kann man wirklich gute Spiele angucken. Aber die ersten Runden waren schon teilweise wirklich spannend, dass da die Profis, die sonst wirklich jeden Ball perfekt schlagen können, auf einmal die Anfängerfehler wieder machen. Aber mittlerweile sind alle, glaube ich, im Turnier auch angekommen.
Also, wie es dann weitergeht mit Beachvolleyball bei Olympia, das hört ihr bei Maximum Beachvolleyball, dem Podcast rund ums Beachen mit Max Behlen. Max, ich danke dir, dass du bei mir warst.
Vielen Dank, Moritz, dass ich hier sein durfte.
vom Sand ab ins große Stadion. Den Abschluss in dieser Woche macht Benjamin Brömme von Mein Athlet, dem Podcast rund um die Leichtathletik. Hallo Benny.
Hi Moritz.
Die Leichtathletik-Wettbewerbe, immer das große Highlight der Olympischen Spiele. Sie sind gestartet an diesem Wochenende. Wie versorgst du denn deine Hörerinnen und Hörer mit den neuesten Nachrichten aus Tokio?
Ja, zum einen versuche ich jeden Tag einen kleinen Olympiaticker zu veröffentlichen. Einfach mit den Highlights der vergangenen Nacht und so einem kleinen Ausblick, was steht heute so an, insgesamt aus deutscher Sicht. Und dann habe ich noch ein kleines Nebenprojekt, das nennt sich Mein Athlet Splits. Das gibt es auf YouTube zu sehen. Da habe ich 4 Athleten im Training begleitet. 3 davon sind jetzt auch bei den Olympischen Spielen. Unter anderem Kai Kaczmirek, der Zehnkämpfer, Alisa Schmidt, die 400-Meter-Sprinterin, Katharina Steinruck, Marathonläuferin, Oliver Kuletzko, ein sehr starker Nachwuchsweitspringer. Und ich war bei ihnen im Training zu Gast, um einfach mal zu sehen, was es eigentlich heißt, für die Olympischen Spiele zu trainieren. Also, dass man da einfach nochmal als Zuschauer einen wirklich intensiven Einblick in das Training der Top-Athleten bekommt.
Das große Highlight der Leichtathletik-Wettbewerbe, das 100-Meter-Finale der Männer, das haben wir ja schon verpasst, leider, an diesem Wochenende. Aber auf welche Wettbewerbe freust du dich noch besonders?
Ja, ganz klar, der Zehnkampf, auf den freue ich mich. Siebenkampf ist auch immer ein Highlight. Die 4x100-Meter-Staffel, auch der Frauen, auch aus deutscher Sicht. Dann 20 Kilometer gehen ist auch immer eines meiner Highlights und aber natürlich auch der Speerwurf der Männer, wo wir, glaube ich, auch ganz gute Medaillenchancen haben.
Und was ist für die Deutschen drin? In welchen Wettbewerben stehen die Chancen auf Medaillen am höchsten?
Also für mich ganz klar, einer der Favoriten ist Johannes Vetter, war ja im letzten Jahr schon sehr, sehr stark, in diesem Jahr auch. Ich glaube, fast alle Würfe von ihm gingen über die 90 Meter. Also er zählt, glaube ich, schon zu den sichersten deutschen Medaillenkandidaten. Dann könnte ich mir aber allerdings auch vorstellen, wenn wir noch mal kurz zurück zum Sprint gehen, die 4x100-Meter-Staffel der Frauen. Über die Einzelzeiten wäre es über die 100 Meter für die deutschen Frauen, glaube ich, schwierig, eine Medaille zu erringen. Aber die sind sehr, sehr gut eingewechselt. Es ist ein sehr gut abgestimmtes Team. Und gerade in der Staffel kann auch immer viel passieren. Also die Favoriten müssen auch erstmal das Staffelholz durchbringen. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass Deutschland eventuell eine Bronzemedaille mit nach Hause bringt. Dann im Zehnkampf natürlich Niklas Kaul, der amtierende Weltmeister, ist jetzt noch nicht ganz so gut in die Saison reingekommen, aber zählt für mich zu den Medaillenkandidaten, genauso wie Kai Kaczmirek, der ja 2017 schon bei der WM eine Bronzemedaille geholt hat. Und das 20 Kilometer Gehen hatte ich eben ja auch schon erwähnt. Christopher Linke hat bei der WM 2019 in Doha den 4. Platz geholt, war dieses Jahr auch schon recht gut drauf. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es bei ihm eventuell auch für eine Medaille reicht.
Jetzt wisst ihr also, wo ihr in den nächsten Tagen alle Infos rund um die Leichtathletik bei den Olympischen Spielen in Tokio bekommt. Bei Mein Athlet und Benjamin Brömme, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt befinden wir uns auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
Keine Zeit, Olympia zu gucken? Ihr habt Angst, ihr könntet was verpasst haben? Dann hört doch mal hier rein.
Das Flair der Ringe.
Wir fassen euch das Wichtigste und Bemerkenswerteste vom Olympiatag zusammen und kommentieren ganz subjektiv. Und wir, das sind
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Und das Flair der Ringe kriegt ihr täglich neu überall, wo es Podcasts gibt.